Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Gericht. Mein Name ist Jonas Bläser, ich bin Gerichtsreporter beim Schwäbischen Tagblatt und mir gegenüber sitzt mein Kollege Lorenzo Zimmer, der allerdings 8200 Kilometer entfernt ist, denn er sitzt derzeit in Baton Rouge in Louisiana und hat dort auch ein vielleicht für euch interessantes Projekt, von dem er uns jetzt ganz kurz erzählt.
Ja, hallo Jonas, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört es vielleicht, ich klinge auch ein bisschen anders als sonst. Das liegt eben daran, dass mein Signal dieses Mal unterm Atlantik durch muss, um zum Jonas ins Studio zu kommen. Ich begleite meine Frau hier auf einem Forschungsstipendium und berichte fürs Deutsch-Amerikanische Institut in Tübingen über unser alltägliches Leben, was wir hier so erfahren dürfen in der Bürokratie, aber auch kulinarisch und so weiter auf dem Campus, im Unileben. Und das verarbeite ich in kleine Videotagebücher, die ich eben auf dem Instagram-Kanal des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen teile. Klickt doch einfach mal rein. Ich freue mich über mehr Zuschauer und auch über Likes natürlich.
Deshalb bitten wir, eventuelle kleine Tonprobleme zu entschuldigen. Das liegt einfach an der derzeitigen Situation. Heute sprechen wir jetzt über einen weiteren Fall aus Tübingen. Und Lorenzo stellt uns kurz vor, worum es geht.
Ja, also heute sprechen wir über einen Mann mit Grundsätzen, der das Gute will und dann die Kontrolle verliert und was ziemlich Böses tut, was ihn dann am Ende auf die Anklagebank vor dem Tübinger Schwurgericht bringt. Jonas, wie ist er da gelandet?
Ja, dafür springen wir zurück in den Februar 2020 und wieder in die Tübinger Westbahnhofstraße.
Das sagt mir was, denn die Westbahnhofstraße, da hat auch schon unser zweiter Fall gespielt, also der Fall in unserer zweiten Folge. Da ging es um eine Autofahrerin, die schuldig ohne Vorsatz geworden ist, ein ziemlich schrecklicher Unfall mit vielen verletzten Kindern. Und ungefähr 250 Meter davon entfernt liegt der Tatort, um den es heute gehen soll.
Ja, das ist eine Tankstelle und der eigentliche Tatort ist nicht die Westbahnhofstraße, sondern die Max-Eid-Straße, eine kleine Straße direkt daneben. Und dort gibt es eine Radbrücke über die Ammer, das ist ein kleiner Bach, der durch Tübingen fließt und es gibt dort einen Dönerimbiss.
Ich wohne da gar nicht so weit davon entfernt, das kenne ich also gut. Was ist an dem Abend passiert, Jonas, was hat sich zugetragen?
An diesem Abend ist zunächst mal etwas passiert, was schon beim Westbahnhofstraßenfall passiert ist. Es ist nämlich ein Kollege von uns zufällig vorbeigekommen und hat festgestellt, dass wahnsinnig viel Polizeiautos an dieser Tankstelle stehen und hat auch ein Bild gemacht. Das haben wir jetzt auch hier vor uns liegen.
Ein echter Lokalreporter.
Und auf diesem Bild sieht man also sehr viel Polizeiautos, ungewöhnlich viele Polizeiautos, die in dieser Straße stehen. Es ist auch ein Wagen der Kripo da und dass da so viel Polizei war, lag daran, dass am gleichen Tag in Tübingen ein Linkswohnprojekt durchsucht wurde und die Beamten eben schon in der Stadt waren.
Es lag aber auch daran, dass an dem Abend sehr, sehr viele Notrufe bei der Polizei eingegangen sind und daran, dass gerade Schichtwechsel war und dadurch sehr, sehr viele Beamte anwesend im Dienst waren.
Ja, bei den Notrufen ging es darum, dass zuerst eine Schlägerei gemeldet wurde. Da war auch noch unklar, ob vielleicht ein Messer im Spiel war. Und dann kam eine Meldung, die die Polizei besonders elektrisiert hat, denn es wurde gemeldet, dass ein Auto in eine Menschenmenge gefahren sei. Das ist etwas, wo die Polizei natürlich sofort mit allem hinfährt, was sie hat. Denn in der letzten Zeit gab es ja mehrere Fälle, wo Leute mit einem Auto Amok gefahren sind oder eben auch Terroranschläge. Das war in diesem Fall zum Glück nicht so. Es hat sich aber dann tatsächlich rausgestellt, dass zwei Menschen angefahren worden sind. Es handelt sich um zwei 33-jährige Männer. Beide sind seit langem miteinander befreundet und am Steuer des Wagens sitzt ein 38-Jähriger. Er ist der älteste Bruder eines der beiden Opfer und neben ihm sitzt sein 15-jähriger Sohn. Die Opfer hatten irrsinniges Glück an dem Abend, denn die wurden ja mit einem Auto angefahren und trotzdem waren die Verletzungen relativ leicht. Die Polizei ermittelte wegen versuchten Totschlags und deswegen kam der Fahrer dann auch in Haft.
Das hört sich ja schon ziemlich verrückt an, aber noch verrückter oder genauso verrückt wie die Tat ist eigentlich das Tatmotiv oder das, was hinter dieser Geschichte steckt, hinter dem, was an dem Abend passiert ist.
Ja, so viel sei an dieser Stelle verraten. Es geht um einen Schatz, um einen unerwarteten Geldsegen, der für eine Familie zum Fluch wird.
An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr die Fälle, die dahinter stehen, spannend findet, dann solltet ihr unbedingt mal auf tagblatt.de/amgericht vorbeischauen, denn dort stellen wir für euch alle Hintergründe, alle Artikel, alle Kommentare, die zu den Fällen, die wir hier besprechen, erschienen sind, stellen wir dort zusammen und die könnt ihr dort übersichtlich vorfinden und natürlich auch lesen.
Und anders als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sich unsere Arbeit nicht durch Gebühren, die jeder ohnehin bezahlen muss, sondern über Abos. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Arbeit durch den Abschluss eines Webabos beim Schwäbischen Tagblatt unterstützt.
Und wir haben auch noch ein Angebot für euch, ne Jonas?
Ganz genau, für alle Hörerinnen und Hörer von Am Gericht gibt es den Gutscheincode Am Gericht. Dafür bekommt ihr die ersten 2 Monate des Webabos für jeweils 1 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar.
Einfach beim Abo-Abschluss den Gutscheincode am Gericht angeben und schon könnt ihr loslesen.
Aber bevor wir zur Hintergrundgeschichte kommen und bevor wir uns mit diesem Geldsegen auseinandersetzen, bleiben wir nochmal bei dem Abend und bei der eigentlichen Tat. Wie ging es denn weiter? Also die Polizei ist da zu dieser Tankstelle gekommen. Was hat sich da für ein Bild geboten? Was ist da passiert?
Den Beamten, die dort eingetroffen sind zuerst, die haben später im Prozess ausgesagt und die Zustände müssen chaotisch gewesen sein. Also ein Beamter hat beschrieben, er kam da an, das war einer der ersten, und ihm kam ein Mann entgegen, blutüberströmt, hat sich lauthals beschwert, wo sie denn so lange bleiben. Es gab eben dieses Auto, das deutliche Schäden hatte. Da stand also tatsächlich ein Auto, das, wie sich später herausstellt, 2 Männer angefahren hat. Und es war aber völlig unklar, wie viele Opfer sind's, wer sind die Täter am Anfang, und die Polizei kam dann eben mit diesen vielen Beamten dort an, was die Situation auch nicht weniger chaotisch gemacht hat, weil die waren ja auch noch von unterschiedlichen Einheiten. Das hat also eine Weile gedauert, bis sich das dann alles sortiert hatte. Und dann stellte sich raus, dass offenbar auch einer über die Brüstung in die Ammer geschleudert worden ist. Einer oder zwei, auch das war unklar am Anfang. Also man muss sich das so vorstellen, das ist eigentlich für Autos eine Sackgasse. Wir haben auf der rechten Seite die Tankstelle, wenn man jetzt aus Richtung des Fahrers blickt, und auf der linken ist dieser Dönerimbiss. Und wenn man da geradeaus reinfährt, gibt es nur einen Übergang für Fahrradfahrer. Das heißt, mit dem Auto kommt man da nirgends hin. Da stand also dieses beschädigte Auto, und da die Polizei aufgrund der unterschiedlichen Zeugenaussagen davon ausgehen musste, dass vielleicht noch ein Opfer im Bach liegt. Es hatte viel geregnet, der führte relativ viel Wasser, haben die dann eine große Suchaktion gestartet, haben aber niemand mehr gefunden. Wie sich nachher herausgestellt hat, ist einer der Angefahrenen offenbar im Schock an dem Abend wieder aus dem Bach geklettert und dann einfach nach Hause gegangen.
Unglaublich, denn Fahrer des Autos hat die Polizei dann doch ausmachen können direkt am Abend. Der war nämlich in der Tankstelle. Der wurde dann auch festgenommen, richtig, Jonas?
So ist es. Und der war auch nicht alleine, sondern er hatte noch seinen 15-jährigen Sohn bei sich. Die beiden hatten sich, wie man jetzt ja schon ahnen kann, waren die Teil der Auseinandersetzung, hatten sich dann vor den anderen in die Tankstelle geflüchtet und dort wurden sie dann auch festgenommen.
Jetzt würde ich sagen, kommen wir dazu, dass wir mal doch ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte eingehen müssen. Wie standen Täter und Opfer zueinander? Was hat der 15-jährige Sohn damit zu tun? Was ist das für eine Familie? Wer ist der Täter? Wer ist der Angeklagte?
Jetzt kommen wir sozusagen zu der Familie, die dieser Fluch des gefundenen Geldes und das, was sich danach ergibt, getroffen hat. Es handelt sich um eine Familie, die aus dem Kosovo stammt, die zur Minderheit der Roma gehört und die damals aus dem Kosovo fliehen mussten und nach Deutschland kamen.
Also damals meint die frühen oder Mitte der 90er Jahre, zum Zeit des Kosovo-Krieges.
Ja, also eher die späten 90er Jahre, aber es kam zu einer großen Fluchtbewegung damals aus dem Kosovo. Die Roma wurden verfolgt und kamen nach Deutschland und so auch der Angeklagte mit seiner Familie. Diese Familie besteht aus 3 Brüdern und einer Schwester und den Eltern, die alle hier in der Region leben. Die Eltern sind pflegebedürftig und der Angeklagte ist der älteste Bruder.
Und er ist derjenige, der, glaube ich, hauptsächlich damit beschäftigt war, hier in Deutschland seine Eltern zu pflegen. Die anderen drei Geschwister, also die Schwester und die beiden kleineren Brüder, gingen einer Arbeit nach und er hat sich um die Eltern gekümmert. Und dann haben die Schwester und ihr Mann haben den ältesten Bruder verständigt, als sie einen Fund gemacht haben. Das ist sozusagen der Beginn dieser ganzen Geschichte. Jonas, erzähl mal, was haben die gefunden und warum haben sie den Bruder verständigt?
Ja, gefunden haben sie es dann gemeinsam, aber die Geschichte geht folgendermaßen. Die hatten auf der Straße einen Computer mitgenommen, auf dem ein Zettel hing, zu verschenken. Also der Schwager und die Schwester. Jetzt hatte der spätere Angeklagte, der älteste Bruder, lebt von Sozialhilfe. Man muss dazu wissen, die Roma aus dem Kosovo haben hier nur eine Duldung und die wird regelmäßig verlängert. Sie haben aber kein eigenständiges, dauerhaftes Bleiberecht. Was es natürlich extrem schwierig macht, auch eine Ausbildung zu machen oder einen Job zu finden, weil Arbeitgeber sind natürlich wenig begeistert, wenn sie Angestellte oder Auszubildende haben, von denen nicht klar ist, ob sie in 3 Monaten, in einem halben Jahr überhaupt noch im Land sind.
Dazu kommt natürlich noch, dass das auch fürs persönliche Wohlbefinden und für die, ich sag mal, psychische Gesundheit nicht gerade gut ist, so ein sich zu hangeln von Erlaubnis zu Erlaubnis, ne?
Das ist auf jeden Fall so, dass es ein ständiges Gefühl der Unsicherheit ist. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Indem die sich notgedrungen über die Jahre eingerichtet haben und der kam eben zu seiner Schwester und dem Schwager, als er gehört hatte, dass sie diesen Computer gefunden hatten und wollte fragen, ob er sich da eine Netzwerkkarte für seinen Sohn ausbauen kann, der eben auch wie viele 15-Jährige gerne Computer spielt. Also haben die gesagt, klar, komm vorbei, kein Problem, wir nehmen den Computer auseinander, du kriegst die Netzwerkkarte und wir schauen, was wir mit dem Rest noch machen. Dabei haben sie einen eigentlich unglaublichen Fund gemacht. Denn in diesem Computer steckte ein Briefumschlag zwischen Festplatte und Gehäuse. Und in diesem Briefumschlag war eine Summe, die für Menschen, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen, richtig viel ist, nämlich 4.000 Euro.
Das klingt ja unglaublich. Das ist eine Geschichte wie aus einem Roman, ne? Die nehmen diesen Computer mit nach Hause, schrauben den auf, weil er sich die Netzwerkkarte ausbauen will. Und machen diesen Fund. Und ja, dann haben sie das Geld aufgeteilt irgendwie unter sich, ne, Jonas?
Also sie haben sich natürlich erstmal wahnsinnig gefreut. Super. Ja, das klar. Ist ein echter Schatz. Und die Schwester meinte dann zu ihrem Mann, gib doch meinem Bruder auch was ab. Ohne den hätten wir das Geld ja nie gefunden. Daraufhin hat er 700 Euro bekommen von seinem Schwager und seiner Schwester. Soweit erstmal für alle sozusagen eine glückliche Fügung. Dann aber hat sich bei unserem späteren Angeklagten das Gewissen gemeldet.
Der hat dann eine Nacht drüber geschlafen, hat also erstmal diese 700 Euro mitgenommen und hat es dann in seinem Kopf wohl bewegt und hat dann, glaube ich, auch Rat gesucht, wenn ich es in deinem Text, in deinem Gerichtsbericht richtig gelesen habe, nämlich bei einem Geistlichen und hat den gefragt, ob das in Ordnung ist. Möglicherweise fehlt das Geld ja jemandem, möglicherweise ist der oder diejenige selbst bedürftig und braucht das Geld und sucht es auch. Also klassische Gewissensbisse. Ist das in Ordnung, wenn wir das Geld jetzt behalten?
Ja, so war's. Es handelt sich bei der Familie um eine muslimische Familie und ihn hat es sehr beschäftigt. Also seine Familie, den hat er natürlich auch von dem glücklichen Fund erzählt. Die haben sich sehr gefreut über das Geld, weil die könnten es echt brauchen. Aber er hat dann für sich klar gehabt, das geht nicht. Das ist haram, wir können dieses Geld nicht nehmen, denn wer weiß, ob das jemandem fehlt. Auch wenn das in diesem Computer auf der Straße stand, vielleicht hat es jemand vergessen, vielleicht, so hat er später im Prozess ausgesagt, ging es hier um eine alleinerziehende Mutter oder jemanden, der krank ist. Und aufgrund seiner Gewissensbisse hat er sich an einen Scheich gewandt, eine religiöse Autorität in Berlin, und hat bei dem um Rat gefragt. Und diese ganze Geschichte klingt ja so unglaublich, dass man, als der das im Prozess erzählt hat, war mein erster Gedanke, das ist irgendwie, kann es sein, ist das nicht vielleicht zusammengesponnen? Aber es gibt diese WhatsApp-Chats mit dem Scheich und die Sprachnachrichten. Und die sind natürlich datiert, so dass man auch sieht, das war alles kurz vor der Tat. Ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag war oder einen Tag davor, aber in dieser Zeit war das, hat er diese Nachrichten ausgetauscht und der Geistliche hat ihm auch geraten. Der Geistliche hat ihm nämlich geraten und hat gesagt, wenn du da Gewissensbisse hast, dann mach Folgendes, geh dahin, wo der Computer abgestellt war, schreibe einen Zettel mit deiner Telefonnummer, auf der draufsteht, ich habe etwas gefunden, was vielleicht vermisst wird, hier kann man sich melden, um es wiederzubekommen. Und wenn sich nach einem Jahr niemand gemeldet hat, dann kannst du es behalten. So war der Rat des Geistlichen.
Also den Rat hat er sich nachgewiesenermaßen dann auch geholt und er hat für sich den Beschluss gefasst, er will das Geld irgendwie seinem ursprünglichen Besitzer zurückführen und ist damit auf die Schwester und den Schwager zugegangen. Wie haben die denn reagiert, Jonas?
Die haben völlig verständnislos darauf reagiert. Die haben gesagt, nein, das geben wir natürlich nicht zurück. Wem denn überhaupt? Das dankt dir auch keiner. Was soll das denn? Und außerdem sind wir gerade schon im Möbelhaus Möbel kaufen. Und er hat dann gesagt, aber er will diese 700 Euro auf gar keinen Fall und er will das zurückgeben. Und dann hat die Schwester gesagt, so hat das dann geschildert, wenn du das nicht auf dein Gewissen nehmen kannst, dann gib das Geld wieder zurück. Und ich kann es auf mein Gewissen nehmen. Das ist gefundenes Geld, das vermisst offenbar niemand, das behalten wir. Und daraufhin entspann sich ein heftiger Familienstreit und er hat beschlossen, so geht's nicht, ich gehe jetzt zur Polizei und zeig meine Schwester und meinen Schwager an. Weil er hat gesagt, wir leben hier in Deutschland, wir müssen uns an die Regeln in Deutschland halten und deswegen muss das Geld zur Polizei.
So, also er geht zur Polizei, mitnichten entscheidet er, die 700 Euro einfach zurückzugeben, sich aus der Sache zurückzuziehen und zu sagen, gut, dann nimm du es auf dein Gewissen, ich halt meine Klappe. Das macht er nicht, sondern macht eine Anzeige. Und dann gab's, während er bei der Polizei sitzt und die Anzeige aufgibt, einen Anruf und da geht dann sozusagen der Tatabend los, richtig?
Ja, das war so, dass er damals eben diese Anzeige gemacht hat, hier in Tübingen auf dem Polizeirevier. Auch das ist natürlich aktenkundig, was seine ganze Geschichte stützt. Also der hat sich das nicht ausgedacht, sondern das ist offenbar wirklich genau so gewesen. Und während er dort ist und die Anzeige macht, kriegt er einen Anruf von seinem jüngsten Bruder. Und der ruft ihn an und macht ihn am Telefon rund und sagt, spinnst du eigentlich? Du machst hier die ganze Familie schalou. Lass das doch. Wir müssen reden. Und daraufhin.
Also der ist bisher völlig unbeteiligt. Der hat auch vom Geld nichts bekommen. Der setzt sich jetzt für seine Schwester ein nach dem Motto, der kriegt mit, dass es da zwischen der Schwester und dem ältesten Bruder einen Streit um dieses Geld gibt und will schlichten, will den ältesten Bruder konfrontieren und sagen, lass der doch das Geld und hör auf mit deinen Gewissensbissen. Richtig?
Also ob er schlichten will, weiß ich nicht, aber er will auf jeden Fall erreichen, dass der keine Anzeige macht und dass der nicht sozusagen, dass dieser Familienstreit intern so eskaliert. Wie genau er auf seinen ältesten Bruder zugegangen ist, ich glaube, die waren alle sehr erregt. Das kam nicht so ganz raus, aber auf jeden Fall ist klar, sie sollen sich jetzt treffen. Und daraufhin fährt der älteste Bruder mit seinem Sohn, den er eben dabei hatte, zu dieser Tankstelle, parkt um die Ecke und will sich mit den anderen treffen vor diesem Döner.
Also er kommt vom Polizeirevier, ist auf dem Polizeirevier, kriegt den Anruf, steigt ins Auto und fährt zu diesem Dönerladen.
So muss es wohl gewesen sein. Und dort treffen die eben aufeinander und der Streit eskaliert sehr schnell und aus irgendeinem Grund eskaliert er ganz schnell körperlich. Die fangen an, sich zu prügeln. Man muss dazu wissen, dass das spätere zweite Opfer, der war mit dem Bruder dort was essen, der wusste von gar nichts. Das ist ein Freund der Familie, der kennt alle Beteiligten seit Kindesbeinen an. Und der hat dann versucht zu schlichten. Dass es so war, weiß man nicht nur aus Zeugenaussagen, sondern es gibt eine Videoaufnahme der Tankstelle. Darauf sieht man nur Teile der Auseinandersetzung. Man sieht vor allem, wie die wahnsinnig erregt immer wieder aufeinander losgehen, wie dieser auch sehr kräftig gebaute, große, schwere Freund der Familie immer versucht, die auseinanderzuhalten. Also es ist dann auch wohl eine Eisenstange im Spiel auf Seiten des jüngeren Bruders. Das ließ sich nicht so ganz klären, was das war, woher die kam. Es wird vermutet, dass es sich um so ein Drehmomentschlüssel oder sowas zum Reifenwechseln handelt, das wahrscheinlich im Auto lag. Die Situation ist also sehr bedrohlich. Und dann sieht man auf diesem Video, die Aufnahmen sind jetzt nicht so besonders hochqualitativ, man sieht so ein bisschen verschwommen, wie die Personen hin und her rennen, wie dieser Freund der Familie es offenbar schafft, den jüngeren Bruder mit dieser Stange fernzuhalten. Und der älteste Bruder und sein Sohn flüchten sozusagen aus dem Bild.
Und an der Stelle muss man sich auch mal kurz klar machen, wie da sozusagen Polizeiarbeit und dann auch das spätere Geschehen im Gerichtssaal, die Schilderungen von Zeuginnen und Zeugen, dann überhaupt langsam so ein, ja, klassisches Mosaikbild entstehen lassen, was da passiert ist. Denn die eigentlichen Tatbeteiligten, die haben ja nicht von Anfang an alle geredet. Auch gerade dieser Freund, den du ansprichst, der schlichten wollte tatsächlich, der alle Beteiligten schon ganz lange kennt, der hat ja auch nicht gleich gesagt, was eigentlich Sache war, ne?
Ja, das stimmt. Der wusste erstens natürlich überhaupt nichts von diesen Hintergründen. Für den war das eine völlig irre Situation. Er ist eben noch mit einem Freund beim Essen und dann kommt dessen Bruder und die fangen an, sich zu beschimpfen und zu prügeln. Und er wusste überhaupt nicht, worum es geht. Es ist auch der eben an jenem Abend in der Ammer gelandet ist und dann einfach im Schock nach Hause gegangen ist. Am nächsten Tag hat er natürlich schon auch mitbekommen, was da war und dass da jetzt vielleicht Ermittlungen sind. Er wollte aber eigentlich nicht zur Polizei, denn er wollte seine Freunde nicht belasten und ist dann zum Arzt gegangen, als er gemerkt hat, er hat doch richtig schlimme Schmerzen in den Beinen, wie sich später rausstellt, eben da, wo ihn offensichtlich die Stoßstange des Autos getroffen hat. Und er ist dann in die Klinik und hat dort noch erstmal erzählt, er sei gestürzt. Und das hat er sogar bei der Polizei noch gesagt. Er hat nicht gesagt, was damals passiert ist, dass er angefahren worden ist von seinem Freund, sondern hat immer noch versucht, die zu schützen, bis die Beamten dann irgendwann mal zu ihm gesagt haben, hey, hören Sie mal, also wir wissen, was an dem Abend los war und jetzt sagen Sie doch mal die Wahrheit. Und das hat er dann auch getan und er hat auch später im Prozess, wo er als Nebenkläger dabei war, hat er auch gesagt, dass das natürlich total dumm war, bei der Polizei zu lügen.
Da sieht man, das war ziemlich schwierig, da Licht in dieses Dunkel zu bringen und wie viele Aspekte das dann auch hatte. Also die Kamera hat geholfen, die vielen Zeuginnen und Zeugen, die vor Gericht auch gehört haben, haben geholfen. Dann, dass er sich dann zur Raison rufen ließ, dieser Freund, und dann doch irgendwann auch gesagt hat, was aus seiner Perspektive passiert war, auch wenn er natürlich vieles, vor allem zur Vorgeschichte, überhaupt gar nicht wusste.
Der war überhaupt insgesamt einfach wahnsinnig sauer und enttäuscht von seinen Freunden, weil von denen hat sich auch hinterher keiner bei ihm entschuldigt. Also erst im Prozess hat sich dann der Angeklagte bei ihm entschuldigt. Und es war auch für ihn einfach völlig undurchschaubar, was denn da eigentlich passiert ist. Der hat es einfach nicht verstanden. Es ist auch so, dass der Bruder, der ja auch angefahren wurde, mit hoher Wahrscheinlichkeit so ganz ließe sich nachher nicht mehr genau klären, wann das Auto wen wie getroffen hat. Der hat auch keine Anzeige gegen seinen älteren Bruder erstattet. Die Ermittlungen laufen, weil versuchter Totschlag eben ein Offizialdelikt ist, bei dem die Staatsanwaltschaft ermitteln muss. Und es läuft eben nicht so wie jetzt bei einer Beleidigung, hatten wir es ja auch schon davon, das ist eben kein Antragsdelikt. Ich kann nicht sagen, du hast zwar versucht, mich umzubringen, aber komm, Schwamm drüber, sondern da ist schon klar, da ist der Staat in der Pflicht und gefragt, eben da zu ermitteln.
Das sagt das Gesetz. Paragraph 212. Totschlag. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.
Du hast den Prozess jetzt schon erwähnt. Es wurde also Anklage erhoben wegen versuchten Totschlags, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und im Prozess gab es dann eben auch ein Verkehrsgutachten, wenn ich das richtig weiß. Und das hat dann auch nochmal zur Aufklärung beigetragen, hat dann eben gesagt, es wurden 2 Personen von diesem Auto getroffen, der eine möglicherweise nur leicht, da gab es so eine Art Schleifspuren am Auto oder an der Seite, so diese typischen Abriebsspuren, so hieß es, glaube ich, im Gutachten, habe ich vorhin nochmal gelesen. Jedenfalls brachte das nochmal Licht ins Dunkel. Du warst beim Prozess ja zugegen, was kam denn da noch ans Licht?
Also zunächst mal muss man sagen, dass es ein aufwendiger Prozess war. Und eine Vielzahl an Zeugen und 2 Sachverständige und der Angeklagte selber hat auf mich einen also erstaunlich souveränen Eindruck gemacht. Viele Angeklagte, die vor Gericht sind, zumal im Schwurgericht, wo es ja wirklich um was geht, sind eher eingeschüchtert oder ängstlich. Das war bei dem nicht so. Der hat sehr ausführlich und selbstbewusst erzählt, hat auch die Richter immer direkt angesprochen? Hat sie, was in Deutschland überhaupt nicht üblich ist, immer mit euer Ehren angesprochen? Und hat diese ganze Vorgeschichte ziemlich stringent und auch überzeugend erzählt, nur wenn es um die eigentliche Tat ging. Da ist er dann doch eher wortkarg geworden und hat gesagt, er sei im Schock gewesen, er habe einen Aussetzer gehabt, er könne sich das auch nicht erklären, er erinnere sich auch nicht mehr genau, wie das alles passiert sei. Denn dass er große Angst gehabt hat, das steht, glaube ich, außer Frage und dass er natürlich sehr aufgewühlt war. Aber die entscheidende Frage nachher im Prozess sollte eben unter anderem sein, ja, warum ist er denn dann nicht einfach dann weggefahren? Er ist ja ins Auto gestiegen mit seinem Sohn. Die hätten ja einfach aus dieser Tankstelle rausfahren und auf die Westbahnhofstraße und raus aus der Stadt fahren können. Das haben sie aber nicht getan, sondern er ist reingefahren und, wie wir ja vorhin schon erwähnt haben, es handelt sich um eine Sackgasse für Autos. Es gab eigentlich keinen Grund, da wieder reinzufahren.
Genau, das war, glaube ich, im Prozess dann auch relativ entscheidend später für die Urteilsfindung, dass er dieser Streit und also die Bedrohung durch den Bruder, der mit der Eisenstange irgendwie da hantiert, war im Prinzip vorbei. Er ist mit seinem Sohn zusammen in dieses Auto geflüchtet und war im Begriff, die Szenerie zu verlassen. Er war schon halb von dem Tankstellengelände unten und macht eine Kehrtwende und kommt zurück und fährt, wie du sagst, zurück in diese Sackgasse rein, eben mit der Absicht, die anzufahren. Also das ist ja anders nicht zu interpretieren. So hat es dann wahrscheinlich auch das Gericht gesehen, oder wie kam das ans Licht?
Das genau ist die große Frage. Wir haben hier als Vorwurf ja im Raum stehen, versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen. Also da geht's richtig um was. Also haben die Ermittler einen riesigen Aufwand betrieben, um genau herauszufinden, was da passiert ist. Denn der Angeklagte selber hat in seiner Einlassung ganz zu Beginn des Prozesses, wo er die ganze Vorgeschichte erzählt hat, immer von einem Unfall gesprochen. Der hat gesagt, er habe niemanden töten wollen. Warum auch? Das eine sei ja sein Bruder und das andere ein guter Freund. Für ihn war das einfach ein Unfall. Er sagt, er hat panisch reagiert. Er kann sich auch nicht erklären, warum er da aufs Gas gedrückt hat. Das sei für ihn völlig unverständlich.
Jetzt steht im Raum ein schlimmer Unfall, die Schilderung des Angeklagten, oder eben versuchter Totschlag, die Anklage der Staatsanwaltschaft. Und um genau das zu klären, werden nicht nur 30 Zeugen befragt bei der Polizei, sondern viele davon dann auch vor Gericht, die wichtigsten auch vor Gericht, sondern es werden auch gleich 3 Gutachter ins Spiel gebracht. Jonas, du hast alle Prozesstage erlebt, hast alle Gutachter also gehört. Was waren das für Gutachten und was kam da jeweils zum Vorschein?
Also zunächst mal wird in solchen Fällen eigentlich immer ein Gerichtsmediziner eingeschaltet. Der soll nämlich dann sagen, wie schwerwiegend die Verletzungen waren und was hätte passieren können bei der Art von Angriff. Ja, in diesem Fall ist der Angriff ja mit einem Auto geschehen. Deswegen hat man auch noch einen Verkehrsgutachter gehört. Und dann ging es eben drum, wenn der Angeklagte immer schildert, das sei irgendwie ein Blackout, gibt's auch noch einen psychiatrischen Sachverständigen, der eben klären soll, ob vielleicht eine psychische Erkrankung im Raum steht oder ob eine neurologische Erkrankung, an der der Angeklagte leidet, wegen der er auch schon behandelt wurde, ob die vielleicht eine Rolle spielen kann.
Wir haben also sozusagen 3 Gutachter, einen Gerichtsmediziner, der sich vor allem mit dem Opfer beschäftigt und mit dessen Verletzung, einen Verkehrsgutachter, der sich vor allem mit dem Tatmittel, dem Auto beschäftigt und einen Psychiater, einen psychiatrischen Sachverständigen, der sich vor allem mit dem Täter und dessen geistiger Situation beschäftigt. 3 Ebenen, alle 3 sehr spannend, alle 3 sehr wichtig für den Fall. Erzähl mal, was kam raus?
Kommen wir also erstmal zum Gerichtsmediziner. Der hat sich die Verletzungen der beiden Opfer angeschaut. Das liest sich dann ungefähr so, dass er alles katalogisiert, was er findet. Schürfung an der Stirn, rechter Nasenflügel gerötet, blaues Auge rechts, Schürfwunden, geschwollene Unterlippe, Schürfwunden an den Knien, Innenseiten und so weiter. Das waren jetzt die Verletzungen des Freundes. Und der stellt eben auch fest, sind die schwer oder sind die nicht schwer? Der Bruder hatte eine leichte Gehirnerschütterung, die wurde in der Klinik damals diagnostiziert. Er hat dann festgestellt, man muss einfach sagen, die hatten beide schweres Glück, so hat er es formuliert, dass ihnen nicht mehr passiert ist. Er hat aber auch festgestellt, dass bei der Geschwindigkeit, da kommt jetzt gleich der Verkehrsgutachter ins Spiel, potenziell Lebensgefahr bestanden hat. Der Verkehrsgutachter wiederum, der hat sich anhand des Unfallfahrzeugs die Sache ganz genau angeschaut. Der hat erstmal festgestellt, wie war denn die Situation, wo stand der Wagen, und der hat sich die Schäden am Auto angeguckt. Denn die Zeugen waren sich uneinig, ob denn eigentlich beide wirklich voll von dem Wagen erfasst worden sind oder nur einer. Und nach Ansicht des Verkehrsgutachters wurden beide von dem Auto erfasst. Der schaut sich dann an, wo sind Splitter an der Windschutzscheibe, wo gibt's Faserabrieb, was ist mit der Beschädigung an der Stoßstange und so weiter.
Also klar war, der Freund, der aus dem Fluss auch wieder geklettert war, den hat es auf jeden Fall erwischt. Erstmal unklar war, ob es auch den Bruder des Fahrers erwischt hat, aber es kam dann eben vom Verkehrsgutachter zum Vorschein, auch der muss getroffen worden sein, das zeigen die Schäden am Auto. Er hat also beide erwischt, würde man sagen.
Ja, und zwar auf eine Art und Weise, die in diesem Fall großes Glück für die beiden war. Denn der Verkehrsgutachter ging von einer Geschwindigkeit zwischen 30 und 40 km/h aus und hat geschildert, dass das Auto die getroffen hat, so dass die Energie des Autos sozusagen direkt auf die beiden übertragen wurde und die eben weggeschleudert wurden. Es gibt auch bei 30 km/h offenbar, wie der Verkehrsgutachter sich ausgedrückt hat, Wurfweiten von 7,5 bis 11 Metern. Diese kleine Brücke über die Ammer ist ja nur für Fahrradfahrer. Hätte das Fahrzeug die voll erfasst und weiter hinten getroffen und wären die nicht so geflogen, wie sie geflogen sind, dann wären die vielleicht zwischen Wagen und Mauer eingequetscht worden. Dann wären die Verletzungen viel, viel schwerwiegender gewesen. Also es war ein irrsinniges Glück, dass die mit so relativ leichten Verletzungen davongekommen sind.
Erst möchte ich noch kurz anmerken, der Begriff Wurfweite, das ist so ein typischer Begriff aus so einem Verkehrsgutachten, ne? Also irgendwie ein Wort, das einem seltsam vorkommt in dem Kontext, möchte ich nur kurz anmerken.
Ja, das ist so, das liegt daran, dass das in der Regel Ingenieure sind und die eine sehr technische Sprache haben und das ja auch wichtig ist, dass es hier eben um objektive Beweise geht, nicht um Zeugenaussagen. Zeugen erinnern sich oft nicht besonders gut an Dinge, die ihnen sehr ungewöhnlich vorgekommen sind. Also mein Tipp wäre an jeden und jede, die irgendwas beobachten, wo sie denken, oh, das könnte vielleicht mal relevant werden in einem Prozess, am besten sofort ihr Handy zu zücken, eine kurze Sprachnachricht aufzunehmen, an der sie alles rauslassen, was ihnen zu der Situation einfällt. Weil in der Regel weiß man schon eine halbe Stunde später nicht mehr, wer beispielsweise welche Jacke angehabt hat, wenn da mehrere Personen betroffen sind. Das ist wirklich irrsinnig schwer, sich da korrekt zu erinnern, und deswegen sind Zeugenaussagen vor Gericht eigentlich eines der schlechtesten Beweismittel.
Es gab ja noch einen dritten Gutachter, während sich also die ersten beiden Gutachter, Gerichtsmediziner und Verkehrsgutachter, vor allem mit den Folgen des Unfalls beschäftigt haben, steht ja immer noch die Frage im Raum, alles ein tragischer Unfall oder eben doch eine Tötungsabsicht. Und da kommt jetzt eben das psychiatrische Gutachten und der psychiatrische Sachverständige ins Spiel. Was hat der denn gesagt?
Ja, dessen Hauptaufgabe ist eigentlich, die Schuldfähigkeit festzustellen. Also gibt es Anzeichen dafür, dass der im Moment der Tat beispielsweise schuldunfähig oder zumindest teilweise eingeschränkt war in der Erkenntnis, ist es richtig oder falsch, was ich hier gerade tue. Und der hat dann eben Gespräche mit ihm geführt, hat sich seine medizinischen Akten angeguckt, hat festgestellt, dass der Mann tatsächlich an einer neurologischen Störung leidet und dass er auch immer wieder depressiv ist. Er hat aber auch gesagt, die Depressionen seien eigentlich eher verständlich. Er hat eine depressive Störung aufgrund seiner Lebenssituation, weil er eine völlig unklare Perspektive hat durch diese Form von Kettenduldungen, unter denen der eben aufenthaltsrechtlich unterliegt. Er muss immer wieder hingehen und muss sich den Status immer wieder verlängern lassen. Das hat der psychiatrische Gutachter gesagt, kann zu Depressionen führen, und das ist bei ihm auch so. Die kann man schlecht behandeln, weil die Lebenssituation aufgrund der unklaren Aufenthaltssituation eben so ist, wie sie ist. Und dann hat er gesagt, er hat so das Gefühl gehabt, dass diese Familiendynamik, über die wir ansonsten im Prozess nichts erfahren haben, denn alle Angehörigen haben ja ein Zeugnisverweigerungsrecht und so war es auch. Der Bruder hat ihn ja auch nicht angezeigt, also der angefahrene Bruder, und der hat auch vor Gericht die Aussage verweigert. Die Schwester hat auch die Aussage verweigert, der Schwager auch. Das dürfen die. Das heißt, wir haben von denen eigentlich nichts erfahren über die Familie. Ein bisschen was hat der psychiatrische Gutachter erfahren und der hat gesagt, er hatte schon den Eindruck, dass der eben auch mit seiner Rolle in der Familie eigentlich unglücklich ist, weil er der älteste Bruder ist und das Gefühl hatte, er hat auch eine höhere Autorität und dann haben die sich eben nicht daran gehalten, was er gesagt hat, nämlich lasst uns das Geld zurückgeben. Das hätte bestimmt auch noch zusätzlich den Konflikt befeuert. Im Endeffekt kam der Psychiater jedenfalls zu dem Schluss, dass keine seelische Störung vorliegt und damit auch keine eingeschränkte Schuldfähigkeit.
Aber er könnte ja vielleicht auch im Affekt gehandelt haben, das ist ja auch so ein Begriff, da kann man ja auch eine Strafmilderung für bekommen. Hat denn hier vielleicht der Affekt gegolten?
Ja, darauf wollte der Verteidiger natürlich auch raus und der psychiatrische Sachverständige hat das so eingeschätzt, dass er gesagt hat, dieses Rangieren, also die sind ja zu dem Auto gelaufen, dann einmal um die Tankstelle rumgefahren, dann war da viel Verkehr, dann ist er aber trotzdem nochmal zurückgesetzt, hat gewendet und ist in diese Gasse gefahren, in diese Sackgasse. Und er hat so argumentiert, dass er gesagt hat, wer so komplizierte Fahrmanöver ausführt, der sollte auch in der Lage sein, seine Affekte zu bändigen. Also er hat eine reine Affekthandlung im Grunde verneint.
Also es war kein Kurzschluss, wie man im Volksmund sagen würde, sondern da steckte so viel Planung und so viel Geschick in der Handlung des Wendens, dass er auch geschickt genug gewesen sein müsste, um den Impuls zu bändigen, da jetzt Menschen anzufahren. So hat der Psychiater argumentiert, sehe ich das richtig?
Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Irre.
Damit war dann letztlich die Beweisaufnahme auch abgeschlossen und wir kommen zu den Plädoyers.
Also es schweben ja jetzt immer noch Unfall und sogar Tötungsabsicht im Raum. Zu welchem Schluss kam denn jetzt die Staatsanwaltschaft? Was hat sie gefordert?
Für die Staatsanwältin war die Sache klar. Der hat nicht unkontrolliert gehandelt und er hat auch nicht im Wahn gehandelt. Und er hat zumindest billigend in Kauf genommen, dass sowohl der Bruder als auch der streitschlichtende Bekannte, der damit ja eigentlich gar nichts zu tun hatte, dass die lebensgefährlich verletzt werden können. Denn wenn man mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 40 Stundenkilometer, wie ja der Sachverständige, der Verkehrssachverständige festgestellt hat, auf jemanden zufährt, dann ist einem die Gefährlichkeit auf jeden Fall bewusst. Sie hat aber auch gesagt, dass man das Strafmaß mildern könne, da es ja nur ein Versuch war und die Verletzungsfolgen eben eher gering. Insgesamt hat sie dann 6 Jahre Gefängnis gefordert. Außerdem eine Führerscheinsperre von 2 Jahren.
Lass mich raten, Jonas, die Verteidigung sah die Sache anders.
Ja, der Verteidiger, der war sehr erbost über den Antrag der Staatsanwaltschaft und hat gesagt, man habe ja völlig außer Acht gelassen, dass doch der Bruder immerhin mit einer Eisenstange die bedroht habe. Und deswegen habe der auch ein Vorverschulden für den späteren Ablauf. Das Verfahren gegen den, wegen dieses Angriffs mit der Eisenstange, wurde übrigens eingestellt. Das fand der Verteidiger völlig unverständlich. Und sein Mandant habe ja schließlich nie geplant, jemanden anzufahren. Der sei überhaupt nicht vorbereitet gewesen, dass diese Auseinandersetzung derartig eskaliert und völlig durch den Wind. Und deswegen müsse man eigentlich zu einem anderen Schluss kommen. Nämlich höchstens zu einer Bewährungsstrafe, also damit allerhöchstens 2 Jahre. Außerdem fand er, dass man die Vorgeschichte und die Lebenssituation des Angeklagten auf jeden Fall stark berücksichtigen müsse. Also diese Kettenduldungen, an denen die Leute kaputt gehen, wie er gesagt hat. Und man dürfe auch nicht vergessen, dass der in einem Alter aus einem Kriegsgebiet geflohen ist, in dem unsere Kinder Klavier lernen. So hat er sich ausgedrückt.
Und das letzte Wort, das hat ja immer der Angeklagte. Was hat der denn noch gesagt?
Ja, der hat nochmal betont, dass er ja eigentlich das Gute wollte. Der hat gesagt, ich habe mich eigentlich geopfert, damit dieses Geld demjenigen zurückgegeben wird, dem es eigentlich gehört. Und der hat natürlich auch auf eine Bewährungsstrafe gehofft.
So, gab's die denn am Ende? Wir kommen zum Urteil.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
In seinem letzten Wort hat der Angeklagte dann nochmal betont, dass es ihm sehr leid tue, dass er das eigentlich nur gemacht habe, um das Geld zurückzugeben, sozusagen auch für die Regeln in diesem Staat. Er hat um Milde gebeten, er hat gesagt, seine Frau und seine Kinder weinen jeden Tag und er wolle nach Hause. Die Untersuchungshaft sei ihm eine Lehre gewesen und die Richter würden ihn nie wieder in einem Gerichtssaal zu sehen bekommen.
Haben die sich denn milde stimmen lassen?
Nicht wirklich. Also die Richter haben festgestellt, dass es sich sehr wohl um versuchten Totschlag gehandelt hat. Sie haben berücksichtigt, dass der Mann eigentlich das Gute wollte. Sie sind am Ende deutlich näher an der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben. Das Urteil lautete auf 5 Jahre Haft.
Wie hat denn das Schwurgericht letztlich das Urteil begründet, Jonas?
Das Schwurgericht hat festgestellt, dass es ein außergewöhnliches Verfahren war, besonders wegen der Vorgeschichte. Die Richter blieben letztlich näher an der Forderung der Staatsanwaltschaft. Und begründet haben sie das damit, dass sie gesagt haben, das eigentliche Opfer ist nicht der angefahrene Bruder, der ja immerhin mit einer Eisenstange versucht hat, den Angeklagten anzugreifen, sondern der Freund der Familie, der geschlichtet hat. Denn sie haben gesagt, der hatte nun wirklich gar keine Angriffshandlungen gemacht. Der hat wirklich nur versucht zu schlichten und ausgerechnet den erwischt's. Das fanden sie schon schwerwiegend. Dazu kam, dass sie gesagt haben, zwar sind wie durch ein Wunder, da waren alle Sachverständigen wirklich total erstaunt, die beiden Opfer nicht schwerer verletzt worden. Aber das hatte der Angeklagte ja überhaupt nicht im Griff. Der hatte einfach Glück, dass es nicht zu schweren Verletzungen gekommen ist.
Der hat sozusagen in Kauf genommen, dass da richtig jemand zu Schaden kommt. Das hätte ganz, ganz anders ausgehen können, ne?
Genau, der hat es auch nicht im Griff. Also wenn du jemanden mit 30, 40 km/h mit einem Auto anfährst, dann kann der einfach tot sein. Und du kannst daran nichts ändern. In dem Moment, wo du aufs Gas gedrückt hast, ist die Entscheidung gefallen.
Das finde ich juristisch auch total spannend, dass es einerseits strafmildernd ist, weil es ist ja nicht zu etwas Schlimmerem gekommen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch vor Gericht dann die potenziellen Konsequenzen. Also durch die Gutachten sieht man dann auch, was hätte passieren können und was hätte die Handlung bedeuten können. Und dadurch wird die Strafe dann auch wieder etwas länger, stärker.
Sie sind trotzdem ein Stück weit dem Plädoyer des Verteidigers gefolgt. Sie haben anerkannt, dass die Vorgeschichte eben ganz besonders war und dass der ja eigentlich das Gute wollte. Also der Vorsitzende hat dann ein Bild aus der Bibel verwandt. Da gibt es ja die Geschichte von Saulus, der zum Paulus wird. Und in diesem Fall, sagt er, war es eigentlich ein Paulus, der schon das Gute wollte und der zum Saulus geworden ist, dadurch, dass er dann eben in dem Moment aufs Gas gedrückt hat.
Ein wirklich besonderer Fall, das möchte ich an der Stelle einmal klar sagen, hat mich auch bewegt, irgendwie das Schicksal dieser ganzen Familie, aber auch des Angeklagten. Was mich aber noch total interessiert ist, was ist denn am Ende jetzt eigentlich aus dem Auslöser geworden, nämlich aus diesen 4.000 Euro, die aus diesem Computergehäuse kamen, was ist aus dem Geld geworden?
Ja, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich natürlich nochmal recherchiert und nachgefragt, weil ich auch wissen wollte, was aus der Anzeige geworden ist wegen Fundunterschlagung gegen den Schwager und die Schwester. Fangen wir mal damit an. Die wurde eingestellt. Und zwar gab es ja niemandem, dem das Geld gehört hat. Das bedeutet, es gab keinen Geschädigten in dem Sinne. Wir wissen ja nicht, wem das Geld gehört hat. Und es hat sich auch nach der Berichterstattung im Prozess niemand gemeldet und hat gesagt, oh, das war mein Computer und das war mein Geld. Nichts. Es bleibt krass. Ein großes Rätsel, wie diese 4.000 Euro in den Computer gekommen sind.
Das heißt juristisch, das ganze Moralische mal beiseite gestellt, juristisch hätten die das Geld einfach behalten können und der hätte, wenn er seine Gewissensbisse im Griff gehabt hätte und jetzt mal das, die religiöse Überlegung mal auch auf die Seite gestellt, aber die hätten das Geld einfach behalten können, sehe ich das richtig?
Wenn sie sich korrekt verhalten hätten, hätten sie das Geld abgegeben bei der Stadt, bei der Polizei, wo auch immer. Denn es hätte ja sein können, es meldet sich jemand, es hätte ja auch sein können, es hat sich dort schon jemand gemeldet und hat gesagt, ich vermisse dieses Geld. Aber die interessante Frage ist natürlich, was wäre dann mit dem Geld geschehen? Und juristisch ist es so, wenn man eine Geldsumme findet, die niemandem zuordnenbar ist und man gibt die ab, dann gehört sie einem nach einem halben Jahr. Das heißt, die hätten das Geld ganz legal nach einem halben Jahr gehabt. Also wenn ihr irgendwo Geld findet und es gibt keinen Zettel, keinen Ausweis, nichts, was darauf hindeutet, wem es gehört, gebt's ab und wenn es gut läuft, gehört es nach einem halben Jahr euch. Das Geld in diesem Fall ist nie wieder aufgetaucht, weil das hatten die ja ausgegeben.
Mhm.
Das ist jetzt einfach fort. Wäre es tatsächlich zu einem Prozess wegen Fundunterschlagung gekommen, dann hätte unter Umständen eine Verteidigerin oder ein Verteidiger auch argumentieren können, dass das ja nie verloren worden ist, weil an dem Computer hing ja ein Zettel zu verschenken. Und das bezieht sich eigentlich dann ja auf alles, was in diesem Computergehäuse ist.
Oh Mann, was für ein kurioses Ende für einen anfangs sehr verworrenen und nicht nur juristisch und moralisch irgendwie vertrackten Fall. Mal was ganz anderes, auch wieder großes True Crime, würde ich sagen, also versuchter Totschlag, ne? Das ist ja schon viel höher, geht's nicht im deutschen Strafrecht. Bevor wir uns jetzt von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz verabschieden, haben wir noch unsere übliche Podcast-Empfehlung für euch. Diesmal hat euch der Jonas was mitgebracht. Jonas, was hast du heute?
Heute habe ich einen Podcast mitgebracht, bei dem es um Tiere geht, um berühmte Tiere, ganz unterschiedlichster Art. Der Podcast heißt Hohe Tiere und er ist eine absolute Hörempfehlung und für Leute, die auf bisschen gruseligere Geschichten stehen, es geht tatsächlich auch einmal um die Hinrichtung einer Elefantin. Wie immer interessiert es uns, wie euch der Podcast gefallen hat. Schreibt uns doch per Mail an amgericht@tagblatt.de, bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Alle Artikel zur heutigen Folge und zu allen anderen Folgen, außerdem spannende Berichte über aktuelle Ermittlungen der Polizei, aktuell laufende Prozesse und viele Hintergründe zur Arbeit der Sicherheitsbehörden findet ihr auch auf tagblatt.de/amgericht.
Nach diesem spannenden Fall sage ich vielen Dank, dass du das so ins Detail erklären konntest. Es hat mir großen Spaß gemacht und verabschiede mich an der Stelle. Aus Louisiana schicke ich schöne Grüße.
Tschüss Lorenzo, bis zum nächsten Mal.